Liebe Gemeinde, als ich den Predigttext für den heutigen Sonntag gelesen habe, da dachte ich mir, wir haben gar keinen Philipp in der Gemeinde, geschweige denn einen Philippus. Einen Andreas haben wir, das ist schon mal gut, aber einen Philipp, ich kenne keinen. Und jetzt kommt mir nicht, es gibt bestimmt jemanden, der mit Zweitnamen Philipp heißt. Wenn wir einen ganzen Andreas haben, dann sollten wir auch einen ganzen Philipp kriegen. Wir haben Sarahs und mehrere Davids. Und mit Rainer und Reinhard und Reinhold sind wir auch gut aufgestellt. Nur ein Philipp fehlt mir. Also Philipp, ich kenne dich zwar noch nicht, aber wenn du da draußen bist, bitte melde dich. Per E-Mail, Brief oder telefonisch. Philippus und Andreas sind Jünger Jesu. Sie haben griechische Namen, nicht so wie die anderen Jünger, die hebräische Namen tragen. Entweder haben Philippus und Andreas jüdisch-griechischen Migrationshintergrund oder sie sind Juden, aber kommen aus einer Gegend, die sehr stark hellenisiert ist, also stark griechisch beeinflusst ist. Wie dem auch sei, Philippus und Andreas haben einen starken Bezug zur griechischen Kultur und Sprache. Das macht Philippus und Andreas zu dem Bindeglied zu den Griechen, von denen wir eben im Text gehört haben, im Evangeliumslesung. Und die Griechen kamen zu großen Festtagen nach Jerusalem. Da hat man dann den Auszug aus Ägypten gefeiert. Unsere Griechen hier waren angezogen von dem Glauben an den einen Gott. Sie glaubten und beteten Gott an, aber ohne vollwertige Mitglieder des Volkes Gottes zu werden. Sie sind also mehr als Heiden, aber eben noch keine Juden. Sie haben ein Interesse an Gott. Ja, mehr noch, sie beten ihn an, weil sie erfahren haben, dass er die Quelle des Lebens ist. Und daher haben die Griechen hier in unserem Text auch den Wunsch, Jesus zu sehen. Und sehen bedeutet natürlich nicht einfach nur anschauen, sondern treffen und kennenlernen. Die Lehren Jesu, die Wunder und das Gerede über ihn hat ihr Interesse geweckt. So bekannt ist Jesus, dass Leute von außerhalb Interesse an ihm haben. Und dann findet einer von ihnen irgendwie Philipp und spricht mit ihm über den Wunsch, Jesus zu sehen. Und Philipp sagt es Andreas. Und der hat anscheinend die Idee, dass die beide zu Jesus gehen und ihm sagen, dass da einige Griechen ihn sehen wollen. So dass sie dann ein Treffen mit Jesus arrangieren können. Das klingt alles ganz harmlos, nur ohne Philipp kommen die, die Jesus noch nicht kennen, nicht zu Jesus. Philipp ist das Bindeglied zwischen denen, die Jesus sehen wollen, und Andreas, der dann mit Philipp zu Jesus geht. Wer oder was ist also ein Philipp? Nach Johannes 12, den Versen 20 bis 22, ist Philipp ein Mensch, der andere auf dem Weg zu Jesus weiterbringt. Aber warum bringt Philipp seine Griechen nicht selber zu Jesus? Was soll das? Naja, letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass Jesus die, die ihm nachgefolgt sind, vor sich hergesandt hat, um das Reich Gottes zu verkündigen. Dabei hat Jesus seine Jünger immer zu zweit losgeschickt. Philipp und Andreas sind ein Team. Sie arbeiten zusammen. Sie haben für Jesus geworben und ihn bekannt gemacht. Dass die Griechen Jesus kennenlernen wollen, ist also die Frucht ihrer Arbeit. Die beiden sind zusammen für die Griechen zuständig. Und dass die Jesus durch Philipp und Andreas kennenlernen werden, hat eben mit ihrem Hintergrund, mit ihrer Sozialisation zu tun. Die Art, wie Philipp und Andreas sprechen, wie sie sich geben und dergleichen. Sie sind eben genau die Richtigen, um mit den Griechen im Kontakt zu stehen und sie letztlich zu Jesus zu führen. Ein Philipp ist also jemand, der mit anderen zusammenarbeiten kann und dessen Einsatz Frucht für das Reich Gottes bringt. Philipp und Andreas haben dir also nichts voraus. Denn auch du hast einen Hintergrund, der es dir leicht macht, mit bestimmten Menschen in Kontakt zu kommen. Ob du das nun glaubst oder nicht. Du hast Kontakt zu vielen Menschen und der klappt anscheinend ja ganz gut. Also wenn die beiden dir etwas voraus haben, dann lediglich, dass die zu zweit sind. Sie haben sich zusammengetan. Sie haben sich zusammen an die Aufgabe gemacht und getraut, Jesus nachzufolgen. Wenn du dich mit einem anderen Menschen zusammentust, um Jesus nachzufolgen, dann hat das viel Kraft. Denn immer, wenn sich zwei Menschen zusammentun und zusammenhalten, dann hat das viel Kraft. Und es hat sogar Jesu Kraft, wenn ihr euch um Jesu Willen zusammentut und euch vornehmt, andere einen Schritt weiter auf ihrem Weg zu Jesus zu bringen. So schreibt es Jesus, oder so sagt es Jesus, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus antwortet Philipp und Andreas mit dem Satz, den wir eben auch schon gehört haben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mit dem Satz erklärt Jesus den Sinn seines Todes. Der Sinn seines Todes ist die Gemeinschaft, die sich auf seinen Tod gründet. Unsere Gemeinschaft gründet sich auf seinen Tod. Hier vor Ort und weltweit die Gemeinschaft aller Christen. Die weltweite Bewegung des Christentums gründet sich auf seinen Tod. Wir sind die Frucht, die er bringt. Viele Theologen haben durch ihre Predigten leider dabei geholfen, dass die Kirche immer weniger Bedeutung für die Gläubigen hat. Und damit meine ich jetzt nicht so etwas wie lieblos gemachte Predigten, sondern dass besonders evangelische Theologen ihre Kirche nicht gebührend feiern und predigen. Die Kirche ist die Braut Christi. Sie tauft. In ihr wird Abendmahl gefeiert und in ihr wird verkündigt und Fürbitte gehalten. Gott hat die Kirche dazu auserwählt, seine Kirche zu sein. Wir sind sein Leib. Er ist unser Haupt. Und trotzdem hört man immer wieder von Pfarrerinnen und Pfarrern, dass man die Kirche nicht braucht, weil man ja auch ohne Kirche glauben könne. Man kann auch weit über 90 Jahre alt werden und stark rauchen und dann von einem Lastwagen überfahren werden, ohne je Lungenkrebs bekommen zu haben. Das weiß jeder und niemand würde trotzdem vorschlagen, dass wir um der Gesundheit willen mit dem Rauchen anfangen. Und die Kirche brauchen wir eben, und sie hilft uns dabei, dass wir uns geistlich gesund ernähren und geistlich gesund leben. Alles andere ist eine Ausnahme. Und ja, es gibt Phasen, in denen man mal mehr in die Kirche geht und Phasen, in denen man mal weniger da ist, das stimmt. Aber niemand anderes als Gott selber hat die Kirche notwendig gemacht. Es gibt sie, weil Gott es so wollte. Und er wollte, dass es die Gemeinschaft der Heiligen als Gemeinschaft gibt. Darum gibt es die Kirche. Aus falscher Demut die Kirche abwerten, so als würde mit einer Abwertung der Kirche Gott aufgewertet werden, ist einfach falsch. Weder hat Gott das nötig, noch wird er sich darüber freuen, wenn wir niedermachen, was er aufgebaut hat. Richtig ist einfach, dass wir dafür werben, den Glauben in der Kirche zu leben und ihn aktiv zu praktizieren. Und dann scheint mir manchmal ein Anliegen solcher Predigten zu sein, den Leuten nur ein Minimum an Glauben zumuten zu wollen. Je weniger Glauben, desto besser. Und dass man sich in der Theologie überhaupt daran orientiert, was absolut heilsnotwendig ist und nicht daran, was den Glauben schön und lebendig macht, ist im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Kein Minimum an Glauben, sondern ein Maximum an Glaubenserfahrung mit dem Geist Christi, ist das Ziel der Kirche. Und zu Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche, weil zu Pfingsten der Geist Christi auf die Gemeinde ausgegossen wurde. Der Heilige Geist hat der Kirche das Leben eingehaucht. Nicht wir Menschen haben einen Fischerverein gegründet. Darum ist es unsere schöne Aufgabe, den Reichtum und die Schönheit zu zeigen, mit der der Glaube in der Kirche gelebt wird. Ich komme zum nächsten Punkt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Die Frucht, die Jesus bringt, ist, dass Gott im Himmel nicht allein bleibt. So wie Philipp und Andreas die Griechen zu Jesus bringen wollen, will Jesus deine Seele ins ewige Leben führen. Und das tut er dadurch, dass du verstehst, dass sein Tod am Kreuz Bedeutung hat. Dass der in Bethlehem geborene und auf Golgatha gestorbene Mensch Jesus von Nazareth der lebendige und auferstandene Herr ist. Jesus hat sein Leben in Gottes Hände gelegt, als er am Kreuz starb, und Gott hat ihn wieder auferweckt. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Viele werden ihm folgen. Er ist gestorben, damit du Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod hast. Jesus selber hat an sich geschehen lassen, was auch an dir geschehen soll. Und wenn du verstanden hast, warum er gestorben ist, dann verstehst du auch, was es heißt, dass er für dich gestorben ist. Denn das alles hat er dir zugute getan. Und er wird es an dir im ewigen Leben vollenden. Ich möchte noch den Vers 25 auslegen. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Ein unendlich tiefer Ausspruch Jesu, aber ich deute ihn jetzt nur auf die Vergebung der Sünden. Das Wort hassen ist mal wieder von Jesus sehr pointiert gewählt, aber vermutlich kann man es sich dann auch besser merken. Am Kreuz hat Jesus deine und die Sünden der ganzen Menschheit getragen. Und du wirst wahrscheinlich zustimmen, dass die Menschheit, so wie sie ist, nicht den Himmel auf Erden realisieren kann. Und wenn man uns, so wie wir sind, in den Himmel holt, dann wäre der Himmel bald die Erde. Und das wäre schade. Wir sind eben keine Engel. Oder anders ausgedrückt, wir sind Sünder. Und deswegen ist es wichtig für dein Vertrauen in Jesus, dass du weißt, dass er nicht nur der Erste ist, der von den Toten auferweckt wurde, sondern auch, dass er dir vergibt, ohne dich für deine Sünden zu bestrafen, sodass du wirklich und einfach ins ewige Leben und in die versöhnte Gemeinschaft mit Gott kannst. Und zwar gereinigt von allem Antrieb zur Sünde. Das ist wichtig. Im Himmel, so sagt Jesus, werden wir sein wie die Engel. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Zum einen lohnt sich dieses Leben im Vergleich zum ewigen Leben zu verlieren. Zum anderen hassen. Dieses starke Wort verstört. Warum nutzt es Jesus dann? Und wie soll man Selbstliebe und dass Gott einen liebt mit diesem Hassen unter einem Hut bringen? Gott liebt dich, nicht deine Sünde. Und du sollst dich lieben, nicht deine Sünde. Die Sünde hast du nur auf dieser Welt, nicht in der nächsten. Denn was dich von Gott trennt, das hasst er. Und es wird keine Zukunft bei ihm haben. Aber der Grund, warum Jesus am Kreuz leiden muss, ist eben die Sünde, auch deine Sünde. Wie solltest du da dein Leben mit deiner Schuld, mit der du Jesus am Kreuz hast leiden lassen, nicht hassen? Ich fasse zusammen. Ich habe mit dir über Philipp sein in der Kirche gesprochen. Darüber, dass Gott seine Kirche liebt, weil sie die Frucht von Jesu Tod und Auferstehung ist. Und darüber, dass Gott dich in Ewigkeit liebt, aber nicht deine Sünde. Amen.